DW Menschen und Märkte.
Griechenland, keine Einigung beim Treffen der Eurofinanzminister. Deutsche Bank, Aufsichtsrat vor schweren Entscheidungen. Und zwei Jahre nach Rana Plaza, was hat sich in der Textilindustrie verändert? Herzlich willkommen zu diesen Themen im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. Heute wurde wieder verhandelt in der griechischen Schuldenkrise. Die Finanzminister der Euro-Länder trafen sich in Riga. Ein Ergebnis hatte im Vorfeld niemand erwartet und so ist es dann auch gekommen. Es gibt noch immer keine Einigung über die griechischen Spar- und Reformpläne und die bereits zugesagten Kredite in Höhe von rund 7 Milliarden Euro werden vorerst nicht ausgezahlt. Aus Riga Martin Bohne.
So wenig diplomatische Rücksichtnahme war selten unter den Finanzministern.
Almost no expectation today. We talk and the substance is missing.
Er erwartet so gut wie gar nichts vom heutigen Treffen, schimpft der slowakische Finanzminister Peter Kasimir. Wir reden und reden, aber es gibt keine Substanz. Auch der österreichische Kassenwart Johann Schelling nimmt kein Blatt vor den Mund.
Ich bin schon einigermaßen genervt mit der Sache.
In der Tat, in der Sache Griechenland gibt es in Riga nur einen Zwischenbericht über den Stand der Verhandlungen mit der griechischen Regierung. Und dabei war Ende April eigentlich die Deadline für eine Einigung. Aber die Griechen haben immer noch nicht die erforderliche Liste mit den geplanten Reformen geliefert. Und so gibt Bundesfinanzminister Schäuble den angereisten Journalisten den guten Rat.
Schön, dass Sie alle da sind, aber seien Sie nicht enttäuscht, genießen Sie die Schönheit des Landes.
Und alle machen klar, der schwarze Peter, der liege eindeutig bei der griechischen Seite. Die liefere einfach nicht die notwendigen Dokumente, beschwert sich der österreichische Ressortchef.
Die Europäische Union, die europäischen Finanzminister haben sich immer bereit erklärt, Griechenland zu helfen. Aber wenn man jemandem helfen will, muss man sich auch helfen lassen.
Eurogruppenchef Dijsselbloem will wenigstens einen Schuss Zuversicht in die allgemeine Skepsis geben.
I spoke to my colleagues in Athens and they're very determined to get the deal and they know that time is running out.
Ich habe mit meinen Kollegen in Athen gesprochen und die sind jetzt sehr entschlossen, eine Einigung hinzubekommen. Sie wissen, dass die Zeit abläuft. Tatsächlich vermelden alle übereinstimmend, dass seit ein paar Tagen endlich ernsthafte Verhandlungen zwischen den europäischen Experten und der griechischen Regierung in Gang gekommen sind. EU-Währungskommissar Pierre Moscovici bestätigt, dass jetzt erstmals konkrete Zahlen auf dem Tisch liegen.
Things are moving, but they are moving slowly, even far too slowly. And so the message today is that we need really to speed up.
Die Dinge kommen in Bewegung, aber sehr langsam. Ich würde sagen, zu langsam. Deshalb muss die Botschaft heute lauten, wir müssen einen Zahn zulegen. Denn die Uhr tickt. Ende Juni ist die wirklich letzte Deadline. Denn dann läuft das ohnehin schon zweimal verlängerte EU-Hilfsprogramm für Griechenland aus. Gibt es bis dahin keine Einigung, kann Griechenland die noch ausstehenden, aber derzeit eingefrorenen Kredite nicht ausgezahlt bekommen. Und dann kann sich jeder an allen fünf Fingern abzählen, dass Athen den finanziellen Offenbarungseid leisten muss. Das will natürlich keiner, aber erpressen lassen will sich die EU auch nicht. Die Deadline ist wichtiger für die griechische Seite als für die Eurogruppe, sagt deren Chef Dijsselbloem. Denn die brauchen die Hilfsgelder, um die Gehälter und die Renten auszuzahlen und die Regierung am Laufen zu halten. Aber was passiert nach dem 30. Juni, wenn es keine Einigung gibt?
Das kann ich Ihnen nicht beantworten.
Gibt der österreichische Finanzminister Schelling zu. Sein slowakischer Kollege weiß auch nur eins mit Sicherheit.
I have birthday, that's all.
Er habe Geburtstag, das ist alles.
Für die Deutsche Welle ist Bernd Riegert in Riga. Herr Riegert, viele der Eurofinanzminister sind genervt und unzufrieden über das langsame Tempo. Wir haben es im Beitrag gehört. Inzwischen hat in Riga auch der griechische Finanzminister Yannis Varoufakis gesprochen. Wie ist seine Sicht der Dinge?
Die ist natürlich völlig anders als die der übrigen 18 Euro-Gruppenminister. Und so muss man sagen, auch diese Tagung ist wieder ausgegangen. 18-1, alle gegen einen, alle gegen Yannis Varoufakis. Und die Sitzung, so hat das der Euro-Gruppenchef Dijsselbloem ausgedrückt, war sehr, sehr kritisch. Das heißt, ins Normaldeutsche übersetzt, es ist kurz vor Handgreiflichkeiten geendet. Also der Varoufakis, der Finanzminister, hat sich wirklich von allen 18 eine Packung abgeholt. Er ließ sich aber dann nichts anmerken und hat seinerseits wiederum Vorwürfe erhoben gegen die Euro-Gruppe. Die sei nicht kompromissbereit, die würde verzögern und die hätte dafür gesorgt, dass Griechenland am Rande der Pleite steht. Diese Vorwürfe allerdings, die verstehen dann die anderen 18 Minister nicht mehr. Also beide Seiten leben in völlig unterschiedlichen Welten. Es ist nicht abzusehen, wie das noch angenähert werden kann.
Im Februar hatten beide Seiten ja eigentlich vereinbart, bis Ende April eine Lösung zu erzielen. Ist das nach dem heutigen Treffen noch haltbar?
Also der Zeitplan vom Februar, der wird total in Frage gestellt. Eigentlich sollten heute Entscheidungen fallen. Das ist jetzt ganz weit entfernt wieder. Jetzt peilt man als nächsten Termin den 11. Mai an die nächste reguläre Eurogruppensitzung. Aber da man sich noch nicht mal über die Methode der Verhandlungen einig ist, also wer wann mit wem über was spricht, ist wohl kaum damit zu rechnen, dass es wirklich zu einer Einigung kommt. Es ist sogar so, dass die Vertreter der Institutionen, also der vormaligen Troika, die Europäische Zentralbank, Internationaler Währungsfonds und EU-Kommission, immer noch in Athen in Hotelzimmern sitzen und nicht in die Ministerien gehen dürfen, um die Bücher zu prüfen, sondern darauf warten müssen, dass griechische Beamte mal mit einem Datenstick vorbeikommen. Und so heißt es hier von diesen Vertretern, so kann man einfach nicht arbeiten, so kann man nicht zusammenkommen.
Gleichzeitig gibt es aber auch optimistische Äußerungen, dass es Fortschritte gäbe, dass angeblich inzwischen konkrete Zahlen auf dem Tisch liegen. Was heißt das, diese unterschiedlichen Äußerungen?
Ja, das ist, sagen wir mal, das, was die Diplomaten anbieten, um so ein bisschen Bewegung zu signalisieren. Es ist wohl so tatsächlich, dass es in den letzten Tagen einige konstruktivere Ansätze gegeben hat, aber in der Sache ist man, was die Standpunkte angeht, noch sehr weit entfernt. Es gibt rote Linien, die die Griechen nicht überschreiten. Sie wollen zum Beispiel keine Rentenreformen, die die Eurogruppe fordert. Sie wollen das Insolvenzrecht nicht ändern, was die Eurogruppe fordert. Und eine ganze, ganze lange Liste wäre da noch abzuarbeiten, bis man das Programm, das Hilfsprogramm, was danach läuft, positiv abschließen könnte und dann 7,5 Milliarden Euro auszahlen könnte an Hilfsgeldern. Also da ist man in der Sache sehr weit entfernt. Und vor allen Dingen ist überhaupt nicht klar, wie das dann nach dem Juni weitergehen soll, wenn dieses Hilfsprogramm ausläuft, dann wäre eigentlich ein drittes Hilfspaket fällig. Und das ist bei den derzeitigen Verhältnissen, wo es kein Vertrauen gibt, einfach nicht denkbar, dass es dazu kommen kann.
Der griechische Primärüberschuss, also der Haushaltsüberschuss ohne Berücksichtigung der Zinsen und Ratenzahlungen, fällt wohl deutlich kleiner aus als bisher angenommen. War das in Riga ein Thema?
Das war ein Thema, weil der griechische Finanzminister Varoufakis gesagt hat, den Primärüberschuss, den wir erzielen sollten nach den ursprünglichen Plänen der Troika und der Eurogruppe, den wird es nicht geben. Und wenn es ihn gibt, dann wollen wir ihn gerne für andere Dinge verwenden. Er ist eigentlich ja dazu da, um die Schuldenlast Griechenlands einigermaßen tragfähig zu gestalten. Aber Varoufakis sagte, das kommt so überhaupt nicht in die Tüte. Und diesen Überschuss wird es wahrscheinlich auch nicht geben, weil die Wirtschaftsentwicklung schlechter ist als angenommen. Also da streitet man sich im Grunde genommen um ein theoretisches Konstrukt, um ein Luftschloss, das so nicht existiert.
Was erwarten Sie für die weiteren Verhandlungen?
Also nach dem Tag hier in Riga bin ich einigermaßen pessimistisch, ob man da noch zu einer Einigung kommt. Es scheint so zu sein, dass Griechenland sich noch ein bisschen durchwurschteln kann und auch noch liquide ist. Minister Varoufakis wollte nicht sagen, wie lange die Gelder noch reichen. Aber ich fürchte mal, dass sich das bis Ende Juni noch hinzieht, dieses Gerangel. Und was danach kommt, das ist völlig offen.
Bernd Riegert in Riga, herzlichen Dank. An diesem Freitag tagt der Aufsichtsrat der Deutschen Bank und spricht über eine mögliche Strategie für die Zukunft. Der Verkauf der Postbank und selbst die komplette Trennung vom Privatkundengeschäft scheinen möglich. An der Frankfurter Börse ist das ein großes Thema, denn Anleger sind ziemlich enttäuscht von der Deutschen Bank. Samir Ibrahim.
Es ist eine rekordverdächtig hohe Strafe, die die Deutsche Bank am Vorabend ihrer Aufsichtsratssitzung schlucken musste. 2,5 Milliarden US-Dollar muss sie wegen der Zinsmanipulationen zahlen, deutlich mehr als jedes andere Geldhaus. Philipp Hessler vom Handelshaus Equinet hält die Strafe aber für die Deutsche Bank für verkraftbar.
Es ist mit Sicherheit ein Paukenschlag, aber natürlich keine Überraschung, weil klar ist, dieses Thema Rechtsrisiken begleitet die Deutsche Bank ja schon seit langem. Und dass da eine Einigung in dem Libor-Skandal bevorsteht, war auch klar. Die Deutsche Bank hat ja auch Rückstellungen bereits gebildet für verschiedenste Themen. Insofern, das ist eine hohe Summe, aber es ist letztendlich keine große Überraschung und es ist auch von der Deutschen Bank durchaus zu stemmen.
Es wird jedoch nicht die letzte Strafzahlung sein, die der Bank ins Haus steht. Auch deshalb hat sie zu Beginn des Jahres noch einmal 1,5 Milliarden Euro auf die Seite gelegt. Reichen wird all das Geld trotzdem nicht, sagt Philipp Hessler.
Es wird deswegen die Deutsche Bank im laufenden und im nächsten Jahr noch belasten. Die Hoffnung ist, dass dann 2017 dieses Thema dann auch durch ist. Sprich, dass die Deutsche Bank dann losgelöst von allen möglichen Rechtsstreitigkeiten durchstarten kann.
Entsprechend erleichtert reagierten die Anleger. Die Hoffnung auf ein Ende des Dramas ließ den Aktienkurs der Bank trotz Rekordstrafe steigen. Die Aktionäre der Bank sind allerdings auch Koma gewohnt. Seit 2007 hat die Aktie rund 70% an Wert verloren. Und die Dividende ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Dieter Hein, Bankexperte beim unabhängigen Analysehaus Fair Research, macht dafür die Investmentbanker im Haus verantwortlich.
In den letzten 3 Jahren hat die Bank insgesamt 2,5 Milliarden Gewinn gemacht. Das ist ja vielleicht als Summe nicht schlecht. Allerdings, wenn man sieht, dass die Bank Erfolgsboni in diesem Zeitraum von 9 Milliarden ausgeschüttet hat, für welchen Erfolg? Das ging zu 2 Drittel an die Investmentbanker. Die Strafzahlungen haben die Bank seit 2012 knapp 10 Milliarden gekostet. Also ohne die Risiken des Investmentbankings und die extrem hohen Gehälter stände die Deutsche Bank wahrscheinlich sehr gut da.
Boni statt Dividende und Investmentbanking statt Kundengeschäft. Der angedachte Verkauf der Postbank stößt am Aktienmarkt nur auf sehr begrenztes Verständnis. Dieter Hein hält ihn schlicht für den falschen Weg.
Betriebswirtschaftlich macht das keinen Sinn. Das schwächt das Privatkundengeschäft der Bank insgesamt, weil Privatkundengeschäft ist ein Massengeschäft. Je mehr Kunden Sie haben, umso profitabler können Sie arbeiten und umgekehrt. Und die Postbank hat 14 Millionen Privatkunden, davon 5 Millionen, die aktiv Geschäft macht. Also das würde das Privatkundengeschäft und damit auch die Deutsche Bank insgesamt schwächen.
Die Bank will mit dem Umbau allerdings wieder profitabler werden. Für das erste Quartal hat sie gar rekordverdächtige Einnahmen angekündigt. Doch auch die Aufseher werden die Bilanz lesen und die Höhe ihrer nächsten Strafe vermutlich entsprechend anpassen. Der Gewinn würde darunter wieder leiden. Das Nachsehen hätten wieder einmal die Aktionäre.
Heute vor 2 Jahren stürzte in Bangladesch das Rana Plaza-Gebäude ein, in dem viele Textilfabriken untergebracht waren, die auch für westliche Modekonzerne produzierten. Mehr als 1.100 Menschen kamen dabei ums Leben. 2 Jahre später warten viele Angehörige noch immer auf eine Entschädigung. Und auch die Arbeitsbedingungen haben sich in vielen Fabriken nicht verbessert. Sandra Petersmann.
Es war der schwerste Fabrikunfall in der Geschichte Bangladeschs. An der Stelle, an der bis vor 2 Jahren noch das 9-geschossige Stahlbetongebäude des Rana Plaza stand, gibt es heute eine Brachfläche. Schutt und verbleichte Kleiderfetzen erinnern an das Grauen, das Rosina überlebt hat. Die junge Frau war nach dem Einsturz am 24. April 2013 2 Tage lang unter den Trümmern gefangen. Ihr linker Arm war eingequetscht. Ich bat die Helfer, mir eine Säge zu geben. Mein Arm war längst verrottet und stank fürchterlich. Es war nicht einfach. Ich war sehr schwach und der Knochen war hart. Als ich es geschafft hatte, zogen mich die Helfer raus. Ihre Schwester überlebte die Katastrophe nicht. Rosina kann heute nicht mehr arbeiten. Sie hat hohe Arztkosten, der Familie fehlt das Einkommen. Rosina hat eine Entschädigung vom Staat bekommen, aber das Geld reicht nicht für die laufenden Ausgaben. Sie hofft wie viele andere Überlebende auf die Hilfe westlicher Unternehmen, für die sie im Rana Plaza Hochhaus nähte. Seit der Katastrophe vor 2 Jahren hat die Regierung die Sicherheitskontrollen verschärft und den Mindestlohn von 30 auf 50 Euro angehoben für bis zu 12 Stunden Arbeit am Tag. Die Politik hat auch das Gewerkschaftsgesetz verändert. Textilarbeiter in Bangladesch haben es jetzt leichter, Gewerkschaften zu gründen, um gegen Sicherheitsmängel und Missbrauch zu kämpfen. Doch im Alltag bleibt das Risiko hoch, wie eine neue Studie von Human Rights Watch dokumentiert. Die Menschenrechtsorganisation hat mehr als 160 Arbeiter aus 44 Fabriken befragt. Eine von ihnen ist die junge Gewerkschafterin Hasina. Einer der Organisatoren unserer Gewerkschaft wurde vor wenigen Monaten ermordet. Zu mir sagten sie später, wir werden dich genauso töten wie Animul. Wir werden dich umbringen. Wenn du nicht aufhörst, wirst du das nicht überleben. Dann haben sie auf uns eingeprügelt. Auch andere befragte Arbeiter berichten von Bedrohungen und von Entlassungen, von unerträglichem Leistungsdruck, von unbezahlten Überstunden und verweigertem Urlaub. Es war meine Aufgabe, überflüssige Fäden zu entfernen und Nähte zu säubern. Ich sollte mindestens 20 Stücke pro Stunde schaffen. Die Aufseher haben uns misshandelt und angeschrien. Doch nicht nur die Näherinnen, auch die Fabrikanten stehen unter Druck, weil die Kunden aus dem Westen es billig wollen. Im vergangenen Jahr haben uns einige Modemarken $4.20 pro Stück bezahlt. Jetzt wollen sie nur noch $3.60 zahlen, obwohl wir so viele Auflagen erfüllen müssen. Wenn sie so viel von uns haben wollen, müssen sie ihre Einstellung auch ändern. Der Teufelskreis in Bangladesch ist noch nicht durchbrochen. Viele Fabrikanten beschäftigen Subunternehmer, um die Preise zu drücken. Und spätestens hier laufen dann viele Sicherheitskontrollen ins Leere. Das Schwellenland Bangladesch ist abhängig von seiner Textilindustrie. Die Exporte sind für mehr als 10% des Bruttoinlandsprodukts verantwortlich. Die über 3.500 Textilfabriken des Landes beschäftigen rund 4 Millionen Menschen. Vor allem Frauen, die sich durch ihre Arbeit in der konservativen Gesellschaft emanzipieren können.
Aus Bangladesch berichtete Sandra Petersmann. Und damit sind wir am Ende der Sendung. Jürgen Kuhn in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.